Gleich vorweg, wir stellen heute was vor, also ich werde es jetzt dann in Person halt vorstellen, etwas aus Brasilien, und das heißt, ich kann leider auch nur von etwas berichten. Ich war noch nicht dort, obwohl ich das schon gerne gewesen wäre, und vielleicht wird das ja mal ein Betriebsausflug oder so in der Richtung, ja. Also von daher, wir machen gerne Betriebsausflüge und Reisen, ja. Nur das liegt ja leider nicht um die Ecke, ja. Also von daher muss man da langfristiger planen. Aber wir hatten vor ungefähr einem Jahr einen Menschen hier, Roberto Bortrell, der das selber miterlebt hat, die letzten 20 Jahre, was da alles in seiner Gemeinde verändert wurde, der mittlerweile in Europa lebt, in Malaga, in Spanien, und in Europa das vorantreibt, so diese Ideen mit Jüngerschaftszellgruppen. Also von daher werde ich ein bisschen auch von ihm erzählen und wie ich das erlebt habe, und mittlerweile habe ich ihn schon mehrmals getroffen. Von daher, hier vorne haben wir zwei Plätze noch, wunderbare Plätze, ja. Da ist ein einzelner Platz für Ehrengäste noch, also von daher sehr schön. Okay, die jetzt kommen sind meist Ludwigsburg, also so ist es halt, ne? Der längste Weg, aber so ist es halt. Cool, vielleicht muss man da hinten noch die Wand noch aufmachen, vielleicht kann man das noch irgendwie, aber das kriegen wir hin. Ne? Genau, ja, die muss man wegschieben da zur Seite, die ist recht schwer, das müssen mehrere Leute zusammentun. Vielen Dank. Okay, wo ich euch mit hineinnehmen möchte, ist erstmal das Thema Jüngerschaftszellgruppen. Jüngerschaft ist ein Wort, was schon eher bekannt ist. Zellgruppen, da trägt der Name schon die Absicht in sich, nämlich, dass es so verglichen wird wie Zellen in einem Körper. Und dass solche Zellen im Körper haben eine Absicht, nämlich, dass sie wachsen und sich multiplizieren wollen. Das will eine Zelle. Und was das wiederum ja mit Nachfolge und so zu tun hat, darum soll es jetzt gehen. Aber erstmal seid ihr jetzt ein bisschen dran. Ich möchte euch bitten, einfach, dass ihr euch mal in eure Gruppe, da wie ihr jetzt so sitzt, einfach kurz Gedanken macht, was ist eigentlich Jüngerschaft? Wie würdet ihr das definieren? Was gehört da dazu? Was ist da wichtig? Also jetzt eine kurze Phase, wo wir einfach mal in diesen Gruppen, so wie wir sitzen, mal drüber nachdenken, was ist eigentlich Jüngerschaft? Und nachher sammeln wir, es gibt keine Abfrage, ich frage nur ein bisschen nachher, okay? So. Jetzt geht's los. So. Langsam sammeln wir uns wieder. Ich habe schon gesagt, wir machen keine Abfrage, aber ich will einfach so, vielleicht geben trotzdem so ein paar Gruppen, so ein paar kurze Spotlights. Was waren bei euch so? Was habt ihr gesagt? Was ist Jüngerschaft? Auf was seid ihr gekommen? Ein paar interessante Gedanken. Es gibt keine offizielle DIN-Norm, was Jüngerschaft ist, ja, weil das DIN-Norm-Komitee gab es damals noch nicht. Also von daher ist zum Glück auch nicht in Deutschland alles entstanden. Ja. Also von daher, aber wir sammeln einfach mal Ideen. Bitte da hinten. Okay, nachfolgen, lernen. Ja.
Das, was man verstanden hat, auch in die Tat umsetzen. Wir lernen aber schon im Sinne von Nachahmen. Dieses macht was und macht das Gleiche.
Gut.
Jüngerschaft ist nicht auf einen Tag in der Woche begrenzt.
Nicht offizielle Unterrichtszeit sozusagen.
Jesus hat den Einzelnen gerufen, hat aber doch eine Gruppe zum Schluss beieinander gehabt.
Ja.
Jesus hat gesagt, mache zu Jüngern, also man soll die Jüngeren oder die frischen Glauben sind anleiten, so wie in den Berufen auch die Auszubildenden angeleitet werden. Aber auch er hat auch 3 Jahre mit ihnen zusammen gelebt. Also Leben teilen.
Leben teilen, ja. Aber wir können schon so von einer Generation zur nächsten, also so die mit hineingenommen werden, ja. Noch ein paar Gedanken?
Jünger haben auch einiges aufgegeben.
Ja.
Jüngerschaft ist ja Entscheidung.
Eine bestimmte Richtung, die mir jetzt einschlägt, ne? Ja, ist klar. Okay. Aha. Man hört nie auf, lernender zu sein, ja? Ja. Beim Vorbereiten ist mir ein Bibelvers nochmal wichtig geworden, den ich sehr schön fand. Es gibt, wie gesagt, ja keine Norm oder nur dieser eine Vers bezieht sich auf Jüngerschaft. Es gibt so viele Verse, so viele Geschichten, wo Jesus unterwegs ist und wir versuchen das mit unseren Worten irgendwie zu fassen. Und da waren viele Aspekte schon dabei. Das geht um Gemeinschaft, miteinander, Leben teilen, unterwegs sein. Man lernt voneinander, man lernt miteinander. Es ist fast wie ein Ausbildungssystem. Grob zusammengefasst würde ich mal sagen, vielleicht könnte man das auch sagen. Das geht nicht in die Details, aber es beschreibt so ein bisschen zwei wichtige Komponenten von Jüngerschaft. Das eine, also hier geht es um die Berufungsgeschichte, ja, da heißt es eher, also Jesus setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, die Dämonen auszutreiben. Und ich finde, hier sind beide wichtige Aspekte drin, nämlich zum einen die Gemeinschaft. Und es gibt so viele Geschichten oder das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel durch. Immer wenn Menschen mit Gott was erlebt haben, waren sie nicht nur irgendwie Ausführende und haben keine Beziehung zu Gott gehabt, sondern es hat immer angefangen, da ist eine Beziehung entstanden. Gott schafft Beziehung zwischen ihm und Menschen und jetzt Jesus zwischen ihm und seinen Jüngern, seinen Schülern. Also der Gemeinschaftsaspekt, Zeit haben, miteinander Leben teilen, sich kennenlernen, mehr und mehr das Wesen des anderen verstehen. Und der zweite Aspekt, nämlich, dass er sie aussendete. Und letztlich, wenn wir das zusammenfassen, also mal als eine Umschreibung seiner Tätigkeit sehen, würde ich sagen, ist es die Tätigkeit, also ich sag mal, das, was Jesus macht, er breitet sein Reich aus durch Predigt, also durch das, was er erzählt und durch das, was er tut, durch Machttaten also. Das heißt letztlich, er sendet die Jünger aus, dass sie das Gleiche tun, was er tut. Also man nennt es auch, das Ziel ist, wenn sie das Gleiche tun, wie er tut, dass sie auch kapieren, oh, wie unser Meister uns angeleitet hat, leiten wir wieder die Nächsten an. Das heißt, es soll eine Bewegung entstehen. Das Reich Gottes fängt im Kleinen an, in der Begegnung mit Christus und es breitet sich aus in unser Leben hinein und wir nehmen andere mit hinein. Das ist, würde ich sagen, ein Gedanke von Jüngerschaft und miteinander haben wir viele schöne Aspekte gesammelt, die, glaube ich, alle in Jüngerschaft mit hineingehören. Eins der wichtigsten war Lebensschule. Wir sind Lernende. Aber Lernen eben nicht nur kognitiv lernend. Und ich glaube, ich habe heute mit dem Rainer habe ich mich schon vorhin mal getroffen und wir haben schon ein bisschen geredet und manchmal habe ich das Gefühl, wir leiden noch ein bisschen an 1700 Jahren Kirchengeschichte, die nicht nur gut waren. Die waren auch, vieles war da gut, aber es war nicht nur gut, sondern es war mehr und mehr, und das merken wir jetzt im Unbruch unserer Gesellschaft, dass man zufrieden war, wenn sowas abläuft wie jetzt. Die Gläubigen sitzen in den Bänken, hören zu und einer, der ausgebildet ist, erzählt irgendwas. Wir machen es nicht ganz falsch. Wir haben ja auch schon fast Synagoge gehabt, wir waren miteinander im Gespräch. Ja. Aber wir werden nachher nochmal im Gespräch sein miteinander. Aber man begnügt sich manchmal, der Raum ist voll, schön. Aber die Frage ist, was kommt an im Leben? Und das ist, glaube ich, was Jüngerschaft möchte und woran wir arbeiten. Ich möchte jetzt so ein bisschen, wir sind ja aus verschiedenen Orten zusammen. Wir in Ludwigsburg sind schon einen gewissen Weg gegangen. Und von daher werde ich ein paar Sachen auch von Ludwigsburg erzählen. Manche von den Ludwigsburger, die wissen auch schon einiges über diese ganzen Jüngerschaftszellgruppen. Verzeiht mir bitte, weil es sind auch Leute dabei, die das mehr oder weniger zum ersten Mal hören. Das heißt, ich muss manchmal auch ein bisschen weiter ausholen. Und so miteinander, glaube ich, sind wir dann auf einem guten Weg. Und nachher kommt auch so eine Fragerunde, wo wir miteinander dann im Gespräch sind und auch uns miteinander überlegen, ja, wie kann man sowas umsetzen? So. Das heißt, was wir wollen, das ist so ein bisschen, wir haben so bei uns in der Gemeinde so ein Schwerpunktthema für dieses Jahr uns rausgesucht. Von daher erzähle ich ein bisschen von uns und dem Weg, den wir jetzt gegangen sind. Wir haben uns gesagt, dieses Jahr setzen wir auf Jüngerschaft. Das ist uns wichtig. Also Menschen mit hineinnehmen in die Nachfolge oder besser gesagt, wir sind schon in der Nachfolge, aber wir wollen es trainieren, jünger zu sein. Nicht nur sagen, ja, ich bin ja Nachfolger, ich habe mich mal entschieden, sondern wie können wir wachsen in unserer Beziehung zu Jesus? Und wie sieht das aus im Alltag, in unserem Leben, im Vollzug? Also wir wollen Jüngerschaft. Das ist uns wichtig, ja. Und deswegen haben wir auch eine Serie gemacht und die ist also über mehrere Wochen gelaufen. Jesus macht Jünger, hat immer auch, ja, ich sag mal, nette Möglichkeit gegeben, sich über den Pastor auch lustig zu machen, wollte ich schon sagen. Ja. Also von daher gab es immer tolle Anspielungen, ja, über Frisuren und so weiter. Aber egal, ja. Also auf jeden Fall, Jesus macht Jünger war unser Statement. Und das kann man durchaus doppeldeutig verstehen, weil ich glaube, wenn jemand unterwegs ist mit Jesus, dann bleibt er innerlich wirklich jung. Und ich kenne Menschen, die sind über 80 und ich habe das Gefühl, die sind richtig jung. Ja. Die sind offen. Aber ich kenne auch Leute, die sind vielleicht um die 40 und ich habe das Gefühl, die sind alt. Weil da geht nicht mehr viel. Ja, da ist alles vorgesetzt und das macht man so und so wird es auch sein. Und ich glaube, nein, Jesus macht Jünger. Also das heißt, wir sind mit ihm unterwegs und wir sollen geistlich fit bleiben und offen sein. Jesus, wo willst du gerade was bewegen? Wo willst du was verändern? Unsere Predigtserie haben wir so gestaltet, dass wir Themen angerissen haben im Gottesdienst und vertieft in unseren Hauskreisen, in den kleinen Gruppen, die mitgemacht haben. Waren so ein bisschen über 20 Hauskreise, die mitgemacht haben. Und jetzt sind wir gespannt, was passiert. Ja. Dass wir das überhaupt gemacht hatten, hat mit dem Betriebsausflug zu tun, den wir im November gemacht haben. Wir waren in England. Weil da gibt es viele Gemeinden, die schon lange auf diesem Thema Jüngerschaft sind, schon manche über 20 Jahre. Und wir waren in einer Gemeinde und da hat mich einer, oder ich hab die erste Frage gestellt, habe gesagt, wie ist das bei euch mit diesen Missional Communities? Das ist auch so eine Form, wie Jüngerschaft gelebt wird und missionarisch und so, ja. Und da habe ich gefragt, wie macht ihr das mit den Missional Communities? Und dann hat er so fast gesagt, stop. First, I have a question for you. Ich habe eine Frage an dich. Do you have a discipleship culture? Habt ihr eine Jüngerschaftskultur? Und ich habe so gedacht, oh, das weiß ich nicht so genau. Zumindest nicht bewusst trainieren wir sie. Wir benennen es vielleicht nicht so. Natürlich leben wir auch Jüngerschaft. Ich glaube, das tun wir alle. Aber so eine Kultur, dass das gepflegt wird. Und dann hat er uns ein Buch in die Hand gedrückt. Ja, war recht dick. Und haben wir gesagt, okay, vielleicht machen wir das mal. Ja? Das Wichtigste dort steht gleich auf den ersten Seiten, macht keine Predigtserie draus. Haben uns nicht ganz dran gehalten. Aber das Schöne, was da war, ist, das sind so 8 Disziplinen für Jüngerschaft zusammengefasst in diesem Buch. Und jede dieser Disziplinen ist mit einer geometrischen Form verbunden. Und manche kennen vielleicht dieses Dreieck, heißt Up, In, Out. Das hat sich schon mittlerweile rumgesprochen. Ja? Auch in Deutschland ja, ist bei vielen Gemeinden angekommen, Beziehung nach oben, Up, In, das ist die Gemeinschaft und Out, das ist unsere Beziehung nach draußen. Und so gibt es für jede dieser Disziplinen oder Grundprinzipien von Jüngerschaft eine geometrische Form. Die haben wir vertieft und wir haben sozusagen den Teaser, oder wie sagt man Neudeutsch, also das so ein bisschen, die Einführung, die haben wir dann als Predigt gemacht. Das ist unser Weg, den wir gegangen sind bisher. Und eins ist uns bei dem Ganzen wichtig, dass wir an dem, was wir jetzt reden, das ist ein Modell. Und jetzt kommt es auf die Betonung an, wie man diesen Satz spricht. Es ist ein Modell oder es ist ein Modell. Und wir sind davon überzeugt, dass Jüngerschaft in vielen, vielen, vielen verschiedenen Formen gelebt werden kann. Aber was wir heute Abend besprechen, ist eben nur ein Modell von dem, auf das wir uns in Ludwigsburg und manche, weiß ich, die wollen auch so ein bisschen und sagen, auf das wollen wir uns heute mal ein bisschen konzentrieren. Wir wissen aber auch, dass Jüngerschaft in vielen Formen gelebt werden kann. Es ist nicht das einzige Modell, sondern es gibt viele Formen, Arten, wie Jüngerschaft gelebt werden kann, weil das eine Lebenseinstellung ist, eine Haltung. Und die Zellgruppen, das ist ein weiterführender Gedanke, den wir übernommen haben, weil er in einer anderen Gemeinde, die Gemeinde umgekrempelt hat. Und davon möchte ich euch ein bisschen erzählen. Und deswegen wäre mein Gedanke zuerst, kannst du dir vorstellen, dass in unseren Gemeinden, in deiner Gemeinde, dass da nochmal wirklich Leute von außen dazukommen? Manchmal habe ich so das Gefühl, ja, man hat sich so abgefunden, es ist halt so, wie es ist. Ne? Da gibt es dann so fromme These dazu, ist, wir sind die kleine Herde. Ja? Und das ist auch ganz richtig, weil es Endzeit. Ja? Das stimmt, seit Himmelfahrt ist Endzeit. Also von daher, ja, aber da ist das Gemeinde schon nochmal gewachsen. Und wenn wir den Blick nicht nur auf Deutschland richten, wo das vielleicht so ein bisschen ist, sondern weltweit würde ich sagen, boah, das Reich Gottes wächst und wächst, da kommen Leute dazu ohne Ende. Halt nicht in Deutschland. Oder nicht in Europa. Ich sage mal generell westliche Kultur, eher schwierig. Von daher ist vielleicht die Herausforderung, was können wir neu lernen von woanders und dann vielleicht nochmal damit rechnen und sagen, ich glaube es, dass Gott heute noch genauso mächtig ist und dass Leute dazukommen können. Vielleicht muss unser Anfahrtsweg zu den Menschen nochmal ein bisschen anderer werden. Okay? So, was möchte ich euch erzählen? Ich möchte euch von Roberto erzählen, also zumindest von dem, was er mir erzählt hat. Ja? Ich habe es ja nicht überprüft, ich war noch nicht dort, aber ich glaube ihm, er ist Christ, ich bin es auch, also verglauben wir einander, ja? Wir haben Vertrauen und er ist auch schon an anderen Orten aufgetaucht und ich habe von Leuten gehört, die waren schon dort. Also das heißt, es ist eine wahre Geschichte und nicht nur eine tolle Erfindung. Okay? Die Zentral-DNA-Story, Central-DNA sagen die dann immer, also ihre zentrale DNA, ja, jede Zelle hat ja eine DNA und diese DNA, um die geht's, ja, und die versuche ich so ein bisschen klar zu machen. Ja, das Ganze, von dem ich erzähle, ja, Roberto saß hier, ich stelle mir das noch so vor, der sitzt hier und dann hat er angefangen zu erzählen, ja, dann hat er erzählt von seiner Heimatstadt, ja, das ist in Brasilien, in Belo Horizonte, ja, dass man auch weiß ungefähr, wo das ist, bei Rio, na, sagen viele, ja klar, Rio. Da ist alles anders. Die Brasilianer, die machen alles mit, ne? Also so in der Richtung. Ja? Ja, und als ich ihm das gesagt habe, ist er fast wild geworden. Er hat gesagt, was? Was unterstellst du? Aber da kommen wir nachher noch ein bisschen dazu. Belo Horizonte, so eine Stadt, ich glaube die drittgrößte in Brasilien. Und in dieser Stadt lebte eine Gemeinde, oder es ist die Iglesia Baptista, ja, das ist mittlerweile etwas größer geworden, das Ganze. Und die waren eine Gemeinde vor ungefähr 20 Jahren von 400 Leuten. Er hat gesagt, wir waren 400 Leute schon seit Jahrzehnten, wir waren groß und harmlos. Also so waren wir einfach. Ja? Und so waren sie es gewohnt, es sind halt 400 Leute ungefähr, die Familien und haben sie auch Jungschargruppen gehabt und alles, was dazugehört, tolle Gemeinde. Und sie waren zufrieden. Ja? Bis eines Tages scheinbar eine Frau gekommen ist im Gottesdienst und die wollte zum Glauben kommen und hat gefragt, wie ist das so? Und alle waren so ein bisschen überfordert und haben gesagt, geh mal zum Pastor. Ja? Und dann haben sie gemerkt, irgendwas stimmt vielleicht nicht. Wir sind harmlos. Das ist kein Wille oder kein Wunsch, keine Sehnsucht. Natürlich, sie haben auch Missionare unterstützt. Ja, in vielen Ländern. Ah, weit weg. Ja. Aber es ist ja Endzeit, kleine Herde und so weiter. Ihr wisst schon die Geschichte. Ja, also das hat so sie zur Veränderung gebracht. Und die Pastoren oder das Pastorenteam hat sich hingesetzt und haben gesagt, wir müssen etwas verändern. Und da kam die Idee, dass sie nämlich ihre Kleingruppen, die sie auch haben, generell neu ausrichten möchten. Nämlich, dass die Kleingruppen, die sie haben, nicht nur einfach Hauskreise sind, wo Christen sich treffen, sondern dass diese Kreise den sehnlichsten Wunsch haben, dass sie wachsen durch Nicht-Christen. Und dass Nicht-Christen eingeladen werden und sie mitkommen und hineingenommen werden in eine Familie oder eine Gruppe von glaubenden Menschen, die glauben, dass Gott diese Menschen verändert, sie selber verändert, sie sind alle Lernende hin, Gott besser kennenzulernen. Das ist so der Grundansatz dieser ganzen Geschichte. Steckt natürlich auch eine große Strategie dahinter, kommen wir noch ein bisschen dazu, denn dieser Ansatz hat ihre Gemeinde verändert. Sie haben mit 10 Gruppen angefangen und auch gleich vorweg, nicht alle Gruppen haben gleich funktioniert. Roberto hat mir erzählt, ich glaube erst die 4. oder 5. Gruppe, wo er mitgemacht hat, hat funktioniert. Ja. Es muss auch passen von den Menschen. Ja. Wir müssen ähnliche Hobbys sein, die Chemie muss stimmen. Also nicht verzweifelt sein, wir haben es auch einmal probiert. Ja? Er hat es 4-mal probiert. Ja? Und irgendwann hat er gesagt, dann hat es geklappt. Ja? Und mittlerweile hat es ihre Gemeinde radikal verändert. Sie haben, wie gesagt, mit 10 Gruppen ungefähr angefangen. Heute sind in der Stadt 2500 Zellgruppen unterwegs. Das kann man sich vorstellen. Oh, da gehören jetzt eine Menge Menschen dazu. Das heißt, ihre Art, wie sie Gemeinde leben, ist jetzt mittlerweile komplett andere. Es sind viele, viele Leute dazugekommen, sind Tausende. Ja, und das hat man davon, wenn man einen Traum hat und wenn man betet. Ja. Also seid vorsichtig. Ja. Es könnte sein, ihr müsst anbauen. Ja. So. Ich will auch nicht sagen, wir müssen so wachsen wie dort. Ich sage auch nicht, ich weiß auch nicht, ob es funktioniert bei uns. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es, weil ich dabei bin. Kann ja sein, dass ich ein Hemmschuh bin. Oder weiß auch nicht. Aber es ist für mich Grund genug, darüber nachzudenken und zu sagen, wir könnten es ja probieren. Als ich in Fresh X, ich habe für Fresh X auch so ein paar Filme gemacht, Fresh Expressions of Church, kommt aus England so. Und da sagt jemand in einem Film am Schluss, ja, probiert doch das Neue aus. Und wenn ihr merkt nach einer Weile, es funktioniert nicht, könnt ihr immer noch das machen, was man schon lange macht und auch nicht funktioniert. Ja. Von daher, wir haben nichts zu verlieren. Könnt ihr einfach mal probieren. Und jeder Ort muss natürlich wieder gucken, wie passt es zu mir? Wie können wir das machen? Ja? Das heißt, das ist, sag mal, die Geschichte dahinter. Mittlerweile, wie gesagt, ist es so gelaufen, dass Roberto, einer der Pastoren von dort, gesagt hat, mein Wunsch ist, dass das auch woanders anfängt, um sich zu greifen. Deswegen ist er mit seiner Frau nach Malaga gezogen und jetzt tourt er rum durch ganz Europa und betreuen ungefähr 100 Gemeinden, die versuchen, ihr System ein bisschen umzubauen hin zu Jüngerschaftszellgruppen. Und das finde ich spannend, unterwegs zu sein und zu schauen, wie läuft denn das? Ich werde noch ein bisschen erzählen, was er uns erzählt hat, was er selber auf diesem Weg erlebt hat. Ein paar theologische Gedanken. Was steckt eigentlich jetzt dahinter? Ja? Was steckt eigentlich dahinter? Ich glaube, dass generell natürlich, ich sag mal, wir haben vorhin Gedanken gesammelt, was ist Jüngerschaft? Und ich glaube, viele dieser Gedanken sind mit eingeflossen. Und wenn man ihn fragt und sagt, was ist deine zentrale Geschichte, weil ihr macht das so mit System und euch ist das so wichtig, das ist immer noch neu und ihr seid seit 10 Jahren, 15 Jahren macht ihr das, eigentlich müsst ihr doch jetzt genug sein. Und sie sagen, nein, es wird nie genug sein. Weil sie sagen, wir sind davon überzeugt, dass Gott einen Traum hat. Und dieser eine Traum heißt, den finden wir in der Offenbarung, da heißt es, es wird eine unüberschaubare Zahl von Menschen sein. Sagen, das ist mittlerweile auch unser Traum. Dafür sind wir auch bereit, unsere Kirche und wie wir es gewohnt waren und wie wir uns wohlfühlen, hinter uns zu lassen, sagen, wir müssen Kirche neu denken. Wie sieht Kirche aus, die bereit ist, Menschen auch in großen Mengen aufzunehmen? Ich will ja gar nicht so träumen, dass ich das so vervielfältig. Ich sag mal, ich bin ja bescheiden. Mir reichen ja schon 10 Gruppen und dann vielleicht eine Vermehrung, vielleicht 2. Okay, vielleicht auch 5, ja. Manchmal träume ich davon so, haben wir auch schon im Leitungskreis hier gesagt, so, was wäre eigentlich, wenn in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wenn Gott unsere Gemeinde verdoppelt? Da müssen wir uns keine Gedanken machen, ob wir noch einen Raum dazu bauen mit 20 Stühlen. Ja? Da müssen wir vielleicht nochmal neu denken. Ja? Aber was würde passieren? Na, die Gemeinde, so schön, wie ich sie kenne, ist dann nicht mehr da. Stimmt. Aber sie ist anders schön, neu schön, anders. Ja? Weil Menschen dazugekommen sind und ich glaube, es ist der Traum Gottes, dass viele Menschen dabei sind. Und wem das erschreckend ist, dem muss ich diesen bitteren Gedanken nahelegen. Der Himmel wird voll werden. Es tut mir leid. Ja. Es werden viele sein. Vielleicht ist es auch eingeteilt in Kleingruppen, dass es überschaubar ist, weiß ich nicht. Ja. So, was ich noch denke, was dort ist, das ist mir deutlich geworden, unser Verband, also unser Dachverband Gnadau hat ja so einen Kongress gehabt, Upgrade in Willingen und da war Roberto auch dabei und da habe ich ihn gesehen, habe ich mit ihm ein bisschen geredet und so. Und er hat gesagt, ja, wie wird das sein? So, boah, das ist ja ganz schön herausfordernd. Und er hat gesagt, Tobi, deine Arbeit wird sich verändern. Du wirst deine Hauptenergie nicht mehr in die Sonntagspredigt stecken. Es tut mir leid für alle, aber es ist so. Ich fange jetzt noch nicht an. Er hat gesagt, ihr werdet mehr Energie hineinstecken in die Kleingruppen und in die Themen, die dort gemacht werden. Weil da werden die Leute dazukommen. Hier passiert Jüngerschaft, hier ist das Eigentliche. Nicht im Gottesdienst, Gottesdienst ist nicht schlecht. Also schön, die feiern auch gern, keine Sorge. Wenn der Bilder gezeigt hat von Zellgruppen und so, die waren immer Party. Also nicht nur. Also Essen war immer dabei, gute Zeit, auch manchmal am Strand, Ausflüge oder beim Gebet. Ja. Also die teilen das Leben halt, ja. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und er hat gesagt, unser Hauptfokus ist nicht mehr der Gottesdienst, sag ich mal, das Event und die Leute sitzen da, sondern wir haben den Gedanken, wenn das wirklich so ist, dass Menschen eingeladen sind in Jüngerschaft und dass es von einer Generation Gläubiger weitergeht an die nächste und nächste und dann kommen wieder neue dazu, dann müssen wir eigentlich alle nach Möglichkeit ausbilden, dass sie Leiter sind, Lehrer. Eigentlich sollten wir alle Lehrer sein. Sprachfähig, unseren Glauben weiterzugeben. Und das, sagen sie, das ist ihr Versuch. Und sie sagen, das beste Mittel, um das zu leben, die ganze Gemeinde zu schulen, ist nicht der Gottesdienst, sondern sind die kleinen Gruppen, wo man es lebt und ausprobiert. Deswegen der Gedanke von Zellgruppen. Weil in der kleinen Gruppe kannst du es ausprobieren, eintrainieren. Jeder ist herausgefordert, jeder ist mal dran. Wenn die ihre Abende vorbereiten oder ihr Treffen fürs nächste Mal, hat er gesagt, er macht es so, sie machen Kärtchen. Wer macht nächstes Mal Catering? Wer macht nächstes Mal Lobpreis? Wer macht nächstes Mal? Und dann reichen sie rum, ja, müssen Kärtchen. Weil jeder soll mal trainieren. Ja? Und ich finde, der Ansatz ist halt spannend, zu sagen, oh ja, das ist unser Hauptaugenmerk. Es braucht nur ein ja, ich sag mal, eine grundsätzliche Richtungsänderung. Und die muss bei uns Christen anfangen. Weil wir sagen, und das ist manchmal, glaube ich, auch legitim, zu sagen, mein Hauskreis ist mein Refugium, wo es mir gut gehen soll. Da muss ich nichts leisten, nichts machen. Hier ist Freundschaft pur, Vertrautheit und so weiter. Hier werde ich geistlich, theologisch geschult, falls mal irgendwann ein missionarisches Gespräch kommt. Nein, also ein bisschen karikiert jetzt, ja. Aber versteht ihr so? Das ist so ein bisschen unser Denken. Hier muss ich geistlich wachsen und das ist nicht verwerflich. Wir müssen nur aufpassen, dass wir es nicht verwechseln mit Wissen ansammeln. Weil er sagt, nein, geistlich wachsen wirst du woanders mehr. Nämlich, wenn Menschen dazukommen, die Jesus noch nicht kennen, dann wirst du geistlich wachsen. Weil die stellen die besseren Fragen. Und dann bist du herausgefordert, in einfachen Worten deinen Glauben zu erzählen. Und dann sagt er, generell ist es unser Ziel auch nicht, Wissen zu vermehren in diesen Gruppen. Sondern sagen, die Leiter werden nicht trainiert, dass sie gute Bibelarbeiten machen in den Kleingruppen. Das fand ich interessant. Sie sagen, nein, die Leiter sind eigentlich Moderatoren. Es gibt Themen, die sind vorbereitet, vor allem mit vielen, vielen Fragen. Weil es geht darum, einen Text ernst zu nehmen und zu schauen, was kann ich lernen? Und wie kann ich das, was ich jetzt sehe, in der nächsten Woche oder nächsten 2 Wochen oder 3 Wochen umsetzen? Also wie kann ich an mir arbeiten? Ein Freund von mir sagt, Jüngerschaft ist, er sagt, kommt aus Amerika, sagt, growing, wachsen in Wissen und Fähigkeiten, was haben wir, Competences und was sagt er noch? Ach, egal, vielleicht sage ich es später, ich habe es vergessen. Okay, anyway, ich will nur sagen, ja, ihr Ziel ist, dass das, was Sie jetzt lesen, dass das ernst genommen wird und dass Sie sagen, das möchte ich in der nächsten Woche, in der nächsten Zeit, es fordert mich heraus und irgendwo ist für mich ein Lernschritt dabei. Und er sagt, es ist völlig egal, Tobi, ob du dabei sitzt und schon viele Jahre Christ bist und Pastor bist, du bist genauso ein Lernender. Und das fand ich einen interessanten, für mich einen Aha-Effekt, dass ich nicht, weil sonst hat man so dieses Gefälle, da sitzen die bekannten Christen, die wissen alles und da kommen 5 Neue dazu, die haben noch keine Ahnung. Und nein, per Definition haben wir eine andere Ausrichtung. Nämlich per Definition sagen wir alle miteinander, unser Kreis ist dazu da, dass wir alle, egal ob wir Gott schon richtig gut kennen, lange dabei sind oder kurz, dass wir sagen, wir sind alle Lernende, um Gott noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und so hat jeder seine Herausforderung. Sicher in einem anderen Gebiet, in einem anderen Intensitätsgrad. Aber den Ansatz fand ich sehr interessant. Wir sind alles Lernende. So, habe ich noch was aufgesprochen? Ja, genau. Viele sagen immer, oh nein, das ist schwierig, weil da kann ich, was denken denn die anderen, wenn ich hier sage, wie es mir wirklich geht? Er sagt, es gibt nichts Besseres, als wenn Christen, die schon lange unterwegs sind mit Jesus, sagen, hier und hier habe ich Schwierigkeiten, ich zweifle, hier sündige ich. Und sie stehen dazu. Er sagt, es gibt letztlich nichts Besseres. Weil wenn wir schwach sind, kann Gott stark werden. Weil dann werden wir auf einmal miteinander nochmal das Gebet ernst nehmen und sagen, wir werden dann füreinander beten, füreinander da sein, für jemanden, der in Schwierigkeiten ist, die werden wir begleiten. Wir gehen als Kleingruppe vielleicht ins Krankenhaus, wir beten für Menschen. Keine Ahnung, aber miteinander sind wir einfach unterwegs. Das heißt, auch dieser Kreis bietet die Möglichkeit, offen und ehrlich zu sein. Besser gesagt, es ist die Grundbedingung, dass es funktioniert. Weil sonst spielen wir eine Show und hoffen, dass die anderen auch verstehen. Aber es geht nicht ums Verstehen in erster Linie, sondern um das Leben. Zu sagen, ja, jetzt im Moment, keine Ahnung, irgendeine Schwierigkeit, eine Krankheitssituation, dann lasst uns jetzt dafür beten. Okay, also weg von wir wissen mehr hinzu, das, was ich hier lese, möchte ich gerne leben. Ich hoffe, der grundsätzliche Ansatz ist deutlich geworden, was anders ist als bei bisherigen Kleingruppen. Das heißt nicht, dass alle Kleingruppen, die bisher laufen, so sind. Ich rede nur so mal pauschal. Aber die Tendenz bei Kleingruppen ist eher, die sind für mich da, hier lernen wir miteinander und das ist nicht schlecht, das ist gut. Aber der Ansatz von Jüngerschaftszellgruppen heißt, wir sind vielleicht 6 Leute und wir beten jetzt erstmal 1-2 Monate wie die Weltmeister, damit diese 6-7 Plätze, die noch leer sind, gefüllt werden und dass Gott uns Möglichkeiten gibt, dass wir irgendwelche Menschen einladen können. Wie die das machen, erzähle ich nachher noch. So. Wie laufen so Zellgruppen praktisch ab? Von dem, was ich gesagt habe, als ich war in einem Seminar, wo es darum ging, wie gestalten wir die Kleingruppen? Und als ich rausgekommen bin, wurde ich gefragt von unseren Leuten, die mit dabei waren, und wie machen die das? Und ich habe gesagt, wie Hauskreise. Nur eben ganz anders. Aber von der Form ist es wie ein Hauskreis. Also zumindest wie ein Hauskreis, wo ich mich vielleicht wohlfühlen würde. Also einer da, wo es auch was zu essen gibt. Ja. Ja. Also die essen viel miteinander. Ja. Und scheinbar ist das irgendwie gut. Vielleicht sogar biblisch. Okay, also die essen miteinander. Da redet man dann, scheint's, auch übers Leben. Ja. Und also die essen und dann haben sie aber auch eine Zeit, wo sie ein bisschen Worship machen. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Manche können sogar Gitarre spielen, sagt er. Aber oft ist auch nur CD-Player. Ja? Und dann singen sie. Ja? Und manche singen auch nicht. Ja? Ist dann vielleicht eher Männer-Zellgruppe, keine Ahnung. Ja? Aber versteht ihr so ein bisschen, das sieht unterschiedlich aus, aber es sind die typischen Elemente, wo wir sagen, ach so, wie ein Hauskreis. Ja, es ist wie ein Hauskreis, aber total anders. Weil das Herz anders ist. Nämlich, dass das Herz so da ist. Sagen, und jetzt wünsche ich mir, dass meine Nachbarn und mein Arbeitskollege, mit habe ich schon 3 gute Gespräche gehabt über Jesus. Boah, ich bete dafür, dass der irgendwann, dass sich eine Möglichkeit ergibt, dass ich den zum nächsten Grillfest einladen kann. Also von daher, ey, ihr müsst öfters grillen dann. Ja? Ja. Oder irgendwo einen Ausflug machen, Kanu fahren, ja? Minigolfen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja? Unsere Gesellschaft bietet viele Freizeitaktivitäten. Kann man teilnehmen. Ja? Wir sind Teil unserer Gesellschaft. Ja? Und dann teilen wir das und wir laden die anderen ein. Also so machen die das. Gute Zeit haben. Aber sie sagen auch immer, wir grillen immer nur. Und dann, wenn sie das schön gegrillt haben, sagen, was wir noch nicht gesagt haben, wir haben auch die Bibel dabei. Sondern sie sagen auch, wir sind eine Gruppe, wir treffen uns, um ein Leben zu teilen, miteinander eine gute Zeit zu haben und Gott besser kennenzulernen. Das ist immer so ihr Schlagwort gewesen. Und das fand ich interessant. Ja? Also von daher, es läuft so ähnlich ab wie ein Hauskreis, nur eben mit einer anderen Herzenshaltung, also mit der unbedingten Herzenshaltung, dass Menschen dazukommen sollen und dass wir miteinander Lernende sind, Gott besser kennenzulernen und das, was er lebt, dass wir das in unser Leben ausleben können, integrieren können, wie auch immer man das dann definiert. Vorhin habe ich schon erzählt, Aufgaben gibt es für alle, ja? Aber es gibt immer 2 Leiter. Also er sagt, es braucht einen Verantwortlichen. Man kann es nicht einfach nur, immer nur per Kärtchen. Der Leiter entscheidet auch manchmal, er sagt auch manchmal, wenn es ums Thema geht, da suche ich schon vorher jemand aus. Und dann kriegt er das Kärtchen. Ja. Weil er auch bestimmte Leute fördern möchte oder es sieht, wo stehen die gerade. Und dann hat er gesagt, aber es gibt manchmal spannende Dinge. Da hat er jemand mal Worship-Karte gegeben, ja. Und der ist noch gar nicht so mit Jesus so lange, zumindest gar nicht kirchlich so groß geworden. Und hat er gesagt, aber das war die coolste Worship-Geschichte, die bei ihnen gelaufen ist, weil er hat ganz normale Hits rausgesucht aus den Charts. Ja. Aber die Titel oder die Lieder, um die es ging, die haben genau das ausgesprochen, was er auf dem Herzen hatte. Und hat er gesagt, gibt es einen besseren Worship als das? Unkonventioneller. Das heißt, die Leute werden mit hineingenommen und dann schaut man mal, was passiert. Aber ich habe gesagt, es gibt 2 Leiter. Sie haben ein starkes System von Begleitung, Mentoring. Das heißt, jeder Leiter hat in seiner Kleingruppe einen zweiten Leiter, einen Co-Leiter. Das ist ja auch klar, weil der Co-Leiter wird mit hineingenommen, weil er wird die neue Gruppe in Zukunft leiten. Insgeheim sucht man natürlich schon wieder nach weiteren Leuten. Wer kann auch die Verantwortung hier tragen, mit übernehmen? Ja? Manche sind dann eher vielleicht gut in Gastgeberrolle. Manche in Musik, manche in dem, ja. Aber man legt die Leute nicht nur immer fest, der macht immer Musik, immer kochst du oder sonst irgendwas, sondern es wird auch gemischt. Ja. Weil ihr Ziel ist ja, eigentlich sollten alle Leiter sein. Ja. Jeder sollte mal moderieren oder ein Thema halten, von diesem Blatt vorlesen. Genau. Fragen kommen nachher. Ja. Welche die alle haben, weiß ich nicht genau. Er hat mir nur erzählt, die haben den Lobpreis, dann wer macht die Begrüßung, wer stellt den Raum, wer macht das Thema und Gebetsgruppen oder Gebetsanliegen sammeln. Ja, genau. Ich weiß nicht mehr, ob ich was vergessen habe. Ja. Aber ich fand das System halt cool mit. Komm hier, zieh mal. Jetzt bist du dran. Ist fast so wie bei Jesus, ne? Er sandte sie aus und sagt jetzt, ihr lieben 72, Praktikum, ihr seid dran. Ja. Genau, aber ich wollte nur sagen, zwei Leiter, ja? Weil das Ziel ist, nach einer bestimmten Zeit, sag mal anderthalb Jahren oder zwei Jahren, die Gruppe soll sich teilen. Sie darf auch nicht zu lange zusammenbleiben, hat er immer gesagt. Weil dann wird es irgendwann ein bisschen eingerostet. Sondern ihr Grundansatz heißt ja, und so sind alle mit dieser Kultur, wachsen alle auf, die in diese Gruppe dazukommen. Wir sind eine Gruppe und wir freuen uns immer, wenn Leute kommen. Und wenn du erst jetzt seit kurzer Zeit dabei bist, und er sagt, manchmal sind die, die kurz dabei sind, das sind die besten Werbeleute. Die bringen mich die anderen Freunde auch mit, ja. Dann irgendwann ist die Gruppe gewachsen und jetzt kann man wieder teilen. Oh nee, teilen ist falsches Wort jetzt gewesen. Multiplizieren, es tut mir leid. Streicht es aus dem Protokoll. Für die Aufnahme bitte streichen, danke. Okay? Aber das ist ganz wichtig, weil es ein toller Gedanke, ja? Multiplizieren, wachsen ist was, wow, Hammer, ja? Teilen klingt nach Cut und Ur. Ja? Aber es geht um Multiplizieren, wir wachsen, ja? Und deswegen sagen sie, ihre größten Feste, ja, sind nicht die Jahresfeste oder sonst irgendwas, sondern ihre Multiplikationsfeste. Boah, es sind wieder so viele Gruppen dazugekommen. Und dann haben sie, und das muss man natürlich sagen, bei, ab einer gewissen Größe ist das, hat es ja auch eine gewisse Wirkung, ihre Gemeindefreizeit, da gibt es meistens dann halt taufen. In dem großen Pool, wenn da wieder einige Leute sich taufen lassen. Okay, aber es geht ja darum, nicht sagen, oh, das ist toll, in Belo Horizonte, da sollte man leben. Nein, wir sind hier. Und die Frage ist, was machen wir mit den Erfahrungen von Christen von dort bei uns? Vorhin habe ich schon gesagt, ne, das ist in der Nähe von Rio. Und dann, ja, Karneval und die machen lauter wilde Sachen da, ja. Und da habe ich gesagt, so, hörst du das manchmal so, ihr seid ja in Brasilien und so, ne? Und dann saß er so da. Ja, das höre ich öfters. Also, er hat es auf Englisch gesagt. Und dann hat er gesagt, wisst ihr, wenn er das sagt, unterstellt ihr, dass Gott hier nicht so wirken kann wie in Brasilien. Das heißt, wir unterstellen Gott Schwäche. Aber vielleicht trauen wir oft ihm nichts mehr zu. Und dann hat er gesagt, wisst ihr, eure brasilianischen Geschwister arbeiten mehr als ihr. Also viele von uns waren hier studierend, ja? Also es war eine Jesus-AG. Und dann hat er gesagt, die meisten von dort, haben, da gibt es kein BAföG. Die meisten von dort, die arbeiten tagsüber, damit sie abends studieren können. Und wenn sie um 10 nach Hause kommen, machen sie ihre Kleingruppen. Und ich sagte, ups, das ist ein Einsatz. Irgendjemand hat gesagt, es ist eine Entscheidung, ne? Kostet auch was. Aber sie sind so beseelt von dem, dass sie sagen, wow, das ist, es gibt nichts Cooleres, als mitzuerleben, dass das Leben von Menschen verändert wird. Es geht ja nicht darum, dass sie Punkte sammeln dadurch, sondern es ist eine Freude, Menschen zu sehen, deren Leben verändert wird. Wisst ihr, das ist meine Sehnsucht. Sonst würde ich mir das nicht geben, weil ich könnte auch sagen, hey, unser Raum ist voll, was soll ich? Ja? Sag ich, cool, ich setze mir hier vorne nur noch einen Sessel, genieße das. Ja. Aber es geht, ich will noch nicht zufrieden sein. Ich wünsche mir für Deutschland nochmal, dass Menschen dazukommen. Und ich bin auch zufrieden, wenn wenige dazukommen, aber es sollen Menschen dazukommen. Ja. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ah ja, genau, die sind so beseelt davon, der hat uns das erzählt. Es war dann auch hier, ich hatte schon mal jemand eingeladen, der auch schon mal dort war und das erzählt. Und er hat gesagt, es gibt in manchen Gruppen, so, wo Familien sich treffen. Ja. Und die Teenies, also die Kinder, ja, haben eigene Zellgruppen mit eigenen Teenies, die das leiten. Das fand ich auch interessant. Ja. Das heißt, die jungen Leiter sagen dann so, okay, und jetzt gehen wir in unseren Raum und machen unser Programm. Ja. Das heißt, das hat mittlerweile diese ganze Gemeinde durchdrungen, dieser Gedanke von, unser sehnlichster Wunsch ist, dass Menschen dazukommen und wir dürfen miteinander erleben, wie Gott sie verändert und wie wir alle wachsen hin zur Jüngerschaft. Und auf dass das Haus voll werde oder die Häuser dort mittlerweile. So, gibt es Rückfragen? Vielleicht ein paar. Aber ich würde vorschlagen, wir machen nochmal eine kleine Gesprächsrunde in den Gruppen und ihr könnt euch mal austauschen, könnt sagen, Kopfschütteln vielleicht, das wäre auch eine tolle Geste, ja. Sagen, was hat der da erzählt, ja, das wäre auch sowas. Sagt es nicht zu direkt, sonst habe ich einen schlechten Abend, ja. Aber vielleicht verklausuliert mit, könnte das, kann das denn Wirklichkeit werden? Also nein, keine Ahnung. Tauscht euch aus, wo sind vielleicht auch, wo knatzt das irgendwo so ein bisschen im Gebälk und sagt, oh, das ist, boah, krass, was würden das bedeuten? Und dann sind wir im Gespräch miteinander, da kann man die Gruppen, also die, in der Gruppe könnt vielleicht Fragen überlegen oder die Einzelnen halt, und ich stelle die Fragen und dann werde nicht nur ich sie hier einfach beantworten, sondern ich war, wie gesagt, auch noch nicht dort, aber wir können miteinander überlegen. Also wenn mir was einfällt, sage ich auch was, aber wir können ja miteinander auch überlegen, ob uns Antworten kommen auf die herausfordernden Fragen. Denn das wird schon nochmal ein Prozess sein, wenn man sich da wirklich drauf einlässt, der auch uns und unsere Arbeit verändern wird. So, jetzt ein bisschen Zeit, tauscht euch ein bisschen aus, was habt ihr gerade gehört, habt es Rückfragen in ein paar Minuten. So, wir sind miteinander bereit, Fragen zu beantworten. Sofern mir was einfällt, sage ich was. Ansonsten gebe ich es weiter, das Mikrofon, an die Person, die gerne was sagen möchte dazu. Und wir machen das so, weil es ja mitgeschnitten wird. Ich komme mit dem Mikrofon, dann stellst du die Frage und dann gucken wir mal, wer antwortet. Du hast eine Frage, sehe ich.
Ja, also wir haben eine Zeit lang darüber diskutiert, wie das wohl ist mit dem Einladen, ja, von Außenstehenden, von Nachbarn, von Freunden. Das ist vielleicht nicht ganz einfach. Ja. Lade ich jetzt zu einem Essen ein oder lade ich zu einem Bibelkreis ein? Wie kann man das konkret umsetzen?
Möchte jemand was dazu sagen? Ah, du ergänzt sie noch.
Ich hätte gerne einen Einladezettel, wo vielleicht genau das ein bisschen klar wird. Gibt's den?
Ja, den gibt's einlaminiert mit einem vorformulierten Text. Einen für Männer und einen für Frauen. In Portugiesisch, aber mit Google Translator ist das alles kein Problem. Also wir haben schon mal im Mitarbeiterteam, wir sind ja drei, also der Joe, Raimund und ich, wir saßen mal da hinten und haben per Google Translator uns so Einheiten übersetzen lassen von dem, was die da so machen, ne? Und so weiter. Aber ich glaube, dass es das leider nicht gibt. Wie lad man ein? Ich würde zum Bibelabend, würde ich jetzt, weiß ich nicht. Das kommt ja aufs Gespräch an, den Vorweg. Und wir haben ja aus diesen Jüngerschafts-, also Jesus macht Jünger, von dem Wissen her, sagen wir, da redet man von Menschen des Friedens. Das heißt, es gibt Menschen, die sind vorbereitet von Gott. Und unsere Herausforderung ist, die zu finden und einfach zu schauen, sensibel zu sein, wer ist gerade offen. Und es gibt Menschen, die sind offen, suchend, fragend. Und die sind bereit. Und wir beten dafür, dass wir die finden. Wir beten darum, dass Gott Menschen einfach vorbereitet. Ich habe schon gesagt, wie machen die das? Wegen Einladenprozess. Die sind ja nach Malaga gezogen, so hat er uns das erzählt. Und haben dort auch eine Gruppe gestartet, weil er hat gesagt, ich kann nicht durch Europa reisen und dafür werben, aber selber nicht mitmachen. Und von daher hat er mit seiner Frau da mit zwei anderen Ehepaaren, ich glaube, waren 6 Leute insgesamt, haben sie angefangen und sie sagen immer, die ersten 1-2 Monate bestehen nur darin, dass wir beten für Menschen. Er sagt auch immer, egal, in jeder Kleingruppe ist es so, jeden Tag fastet irgendjemand aus der Gruppe und betet für die Menschen, die sie auf ihrer Liste haben. Und sie haben so gesagt, oh, wir sind nach Malaga gezogen, wir kennen doch gar niemand. Und dann haben sie nachgedacht, doch, wir kennen schon noch Leute. Da ist doch die Bäckersfrau, da kaufen wir immer die Brötchen ein, ja. Oder das Baguette. Ja. Eine, schon ein Name. Und dann fielen ein, von dem erzählt er, glaube ich, in jedem Kongress, von David, seinem Taxifahrer. Ja, weil er hat dann irgendwann gesagt, zur Taxiagentur angerufen und gesagt, er möchte nur noch mit dem chauffiert werden. Ja. Und den bucht er immer vor. So hat er immer viel Gespräch. Ja. Also Taxifahrten zum Flughafen Malaga dauern wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Anyway, da war wieder einer da. Und dann hat er gesagt, oh, wir haben doch die Immobilienmaklerin. Die haben wir auch, die kennen wir auch. Und so haben sie Namen gesammelt und so fangen sie an zu beten. Er hat nicht gesagt, alle sind jetzt in der Gruppe. Er hat nur erzählt von David, der ist in die Gruppe gekommen. Und jetzt Teil ihrer Gruppe. So machen sie das. Wie sie es formulieren, ich würde sagen, das hängt sehr von der Persönlichkeit des Einladenden ab, von dem, was schon an Gesprächen vorher gelaufen ist. Ich kenne hier auch Leute aus unserer Gemeinde, wo ich weiß, das sind absolute Menschen, die, deren Herz brennt dafür. Ja. Und ich weiß es von einem, der gerne mitmacht bei so einer Gruppe oder starten möchte, schon Fußtreppeln und sagt, Tobi, wann starten wir endlich? Ja? Und ich weiß, mit zwei Nachbarn Minimum ist der schon im Gespräch. Der hat bestimmt noch nichts von dieser Gruppe gesagt, aber ich glaube, das wird sich dann ergeben. Also es gibt keine vorformulierten Texte, aber man kann bestimmt auch mal Roberto fragen, hey, wie macht ihr das? Wie ladet ihr da eigentlich ein? Und da würde er sagen, wahrscheinlich so verschieden wie Menschen. So ist es halt. Ja. Und es klappt auch nicht immer gleich. Ne? Die Leute kommen ja nicht alle, einmal eingeladen, sind immer da. Ne? So. Aber ich glaube, offene und geschlossene Türen, also wo sind Menschen, die vorbereitet sind, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und wenn es nur zwei sind oder drei, die haben eine Liste und haben gesagt, sie haben 27 Namen gehabt, für die sie gebetet haben. Und einige sind dazugekommen. Nicht alle. Ja. Das wäre so die Einladegeschichte. Und ich würde sagen, warum nicht? Also Bibelkreis würde ich jetzt nicht sagen, aber ich würde sagen, wir sind eine Gruppe, wir freuen uns am Leben und an unserem Schöpfer und den wollen wir kennenlernen. Keine Ahnung. Aber ich bin es immer so ein bisschen eher philosophisch, gehe ich es dann an. Ja? Es kommt immer aufs Gegenüber auch an. Ja? Ich habe da erzählt, ich habe das gleiche Thema schon auf der Freizeit bei uns vor einer Woche vorgestellt und habe gesagt, ich hatte ein paar Tage vorher, ich habe innerlich Gott mal gesagt, wenn Anhalte da sind, will ich sie mitnehmen. Ich halte mich da auch nicht immer dran, ja? Aber ich konnte leider an diesem Tag nicht ausweichen, weil ich musste runter von der Autobahn, musste Reifendruck prüfen, ich habe ein Auto ausgeliehen gehabt, da stand Reifendruck prüfen, dann suche ich an, wo waren das da, kurz vor Herdenberg, ja, und dann suche ich da, da war diese blöde Luftstation abgebaut, ja, keine Ahnung, konnte ich nichts prüfen von Reifendruck, aber zwei Anhalter kamen gleich auf mich zugelaufen. Und dann ich so, wollen die mich ausrauben? Nein, okay, ich mache Fenster runter. Okay, wohin wollen? Dann sprechen sie so halb Französisch. Oh, wir wollen ja Frankreich. Und dann wollte ich ihnen schon sagen, hier ist eine falsche Autobahn. A81 geht nach Süden. Ist ja egal, irgendwo Richtung Straßburg. Ich sage, okay, nehme ich euch mit. Und wir waren im Gespräch. Und ich konnte erzählen und am Ende, ich wollte die eigentlich gar nicht mehr gehen lassen. Ich hatte dummerweise eine Predigt in einem Jugendgottesdienst. Von daher musste ich sie irgendwann dann entlassen. Und ich habe sie noch so weit wie möglich an die B31 gebracht, dass sie da einigermaßen gut nach Freiburg dann runterkommen. Ja. Ich wollte sagen, es hat sich ergeben. Ich habe das nicht gemacht. Boah, ich muss mit jedem reden. Aber es hat sich ergeben. Gott hat es geschenkt. Und ich konnte Zeugnis ablegen von meinem Glauben. Ich konnte erzählen, was ich mache und warum ich das mache. Und am Ende habe ich das Gefühl, habe ich gesagt, oh, wir könnten noch richtig stundenlang reden jetzt. Ja. Aber das kann man nicht machen. Aber wir können es hoffen, ich kann nur hoffen und ich bete darum, weil für mich ist die gleiche Herausforderung vielleicht nochmal viel größer für andere Menschen, die einen normalen Beruf haben. Weil ich habe fast keine natürlichen, gewachsenen Beziehungen zu Nichtchristen hier in der Stadt. Doch, ich zeige nur in die Richtung, ja, die hören ja mit vielleicht. Ja. Da, gute Beziehung, angestrengte Beziehung. Aber mein Grillbuden-Mensch, die kennen mich. Ja, die kennen mich alle dort. Ja. Und Starbucks, also eine Kaffeekette im Bräuninger Land, wollte ich nur sagen, ist ja auch Werbung wieder. Aber versteht ihr, die kennen mich, weil da brauche ich nur hin. Doppelter Espresso. Ja. Genau. Und da habe ich mir vorgenommen und gesagt, Gott, ich will für diese Menschen beten. Weil bei einer, die kam schon auf mich zu, weil die gesagt hat, hey, du bist doch oft da, ja, machst du mal mit bei so einer Kaffeeverköstung, musst dann nur so ein Blatt ausfüllen und dann musst du am Ende noch ein Bild von dir machen. Ja. Das müssen wir in die Zentrale schicken. Ja. Und da habe ich gesagt, toll, Kaffee ist getestet, ja. Also die kennen mich, ja. Und das sind alles Möglichkeiten, kann ich wieder anknüpfen. Mal schauen. Aber ich wollte nur sagen, ich stehe genauso in der Herausforderung, Anforderung zu sagen, jetzt schauen wir mal, was passiert. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, wir wollen immer vorher schon Sicherheit für die nächsten 10 Schritte. Wir müssen aber den ersten einfach mal gehen aufs Wasser und mal gucken. Und wie gesagt, wenn es in 2 Jahren immer noch nicht geklappt hat oder in 5, können wir immer noch das machen, was wir immer gemacht haben. Wir haben nichts verloren. Außer ein bisschen Zeit und ein bisschen Geld. Aber ist ja auch nicht schlimm, ist nur Geld. Ist ja nur Zeit. Genau. Weitere Fragen? Ja.
Du hast vorhin was zum Mentoring gesagt. Werden die Leiter dann auch nochmal von einem Überleiter begleitet oder wie funktioniert das?
Also die, wenn ich es richtig kapiert habe, haben die eine sehr ausgetüftelte, über die Jahre gewachsene Struktur. Jeder Leiter einer Kleingruppe hat einen Mentor, der wieder ein paar Kleingruppenleute leitet. Der hat wieder einen Supervisor, der wieder leitet. Und so besprechen sie im Team immer ihre Herausforderungen, denn das dürfen wir dürfen uns nicht vormachen. Da werden nur die easy Leute kommen. Offen sind vor allem Menschen, die in der Krise sind. Und deswegen werden auch Probleme da sein. Und die gilt es, miteinander zu tragen und nicht zu sagen, oh, das sind ja anstrengende Menschen, ich wollte eigentlich leichte. Ja? Und ich glaube, das ist die Herausforderung, zu sagen, die nehmen wir an. Und das heißt, das musst du als Leiter besprechen mit jemand anders, der vielleicht mehr Erfahrung hat. Ganz am Anfang wird es schwierig sein, wir haben alle noch keine Erfahrung. Aber wir haben uns schon gesagt, wir wollen das mit den drei Orten, Hemming, Ditzing, Ludwigsburg, zusammen machen, weil das macht Sinn. Ja? Und auf einmal ist Bezirk wieder lebendig, merkt ihr das? Ja? Ja? Genau, aber ich kann dir nicht sagen, wie viele Etagen oder wie viele Ebenen die von Leiterschaft haben, weiß ich nicht genau. Er hat nur gesagt, jeder Leiter hat wieder jemanden, mit dem er reden kann. Genau. Da hinten, zuerst. Ich muss das Mikrofon, wir schneiden ja mit hier, ne?
Und gibt es von den Themen her festgelegte Themen oder es hat sich vorhin so angehört, als wenn sich das jeder Hauskreis dann selber überlegt oder gibt es was schon ein bisschen vorbereitet? Alpha-Kurs?
Die machen Gamma-Kurs, nee, keine Ahnung, was die machen, aber die haben Serien, also wir haben uns eine Serie angeschaut, die heißt, glaube Siegreich durchs Leben gehen, irgend sowas in Richtung. Also wie kann ich Kämpfe mit mir selbst, mit den Umständen auch gewinnen? Und es ist nicht nur lutherischer Ansatz, es ist alles Gnade und schauen wir mal, was passiert, sondern, ich habe dem Luther jetzt ein bisschen Böses getan, aber der falsch verstandene Luther, okay? Versteht ihr, was ich meine? So ein bisschen, ach, wir sind alles arme kleine Sünderlein, wir können nichts machen, ja? So, sondern die wollen, das ist ein anderer Ansatz, ja? So, und ich wollte nur sagen, die Serie haben wir uns angeschaut per Google Translator und haben die mal angeguckt und ob die jetzt so frei sind, dass sie sagen, jeder Kreis kann für sich in ihrem Prozess schauen, was ist für mich jetzt gerade dran, oder ob es von der diktatorischen Zentrale in Belo Horizonte ein Diktat gibt, ab jetzt werden wir alle siegreich sein. Ich habe es keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es gibt Material, was vorbereitet ist, und das ist dann 8 oder 9 Wochen oder 8, 9 Einheiten. Ich glaube auch, manche dieser Kreise treffen sich nicht wöchentlich. Also das muss jeder Kreis dann auch gucken und, oder jede Zellgruppe. Und an diesem Material hangelt man sich entlang. Wichtig war ihm nur, als ich das so gefragt habe, wichtig ist, der Leiter soll keine Vorträge halten oder guckt, ich habe dieses Thema gründlich erarbeitet mit Offenbarung 17 in Kombination mit 1. Mose 5, ergibt es eine Gleichung aus dritter Dings irgendwas, ja, versteht ihr? Sondern es geht darum, das hier, was wir hier sehen, wie kann ich das umsetzen, wo fordert, in welcher Art und Weise fordert mich das heraus? Und wir haben schon das angefangen und gesagt, das ist ja eigentlich billig. Ist ja gar nicht so viel Theologie drin. Ja, genau, ist nicht so viel Theologie drin. Und wir haben das schon mal gemacht. Ich habe Emmaus-Kurs mit übersetzt für Jugendliche. Ja? Und das sind die Engländer, die machen auf Schulhöfen Emmaus-Kurs mit Jugendlichen. Und als deutsche Theologen sich das angeschaut, das ist zu billig. Ja? Kann man nicht machen. Ja? Haben gesagt, nee, das ist nur ein Gedanke. Und dieser eine Gedanke reicht. Und der bringt vielleicht sogar mehr, als ich, wenn ich 65 Gedanken gehört habe, einen halben mir gemerkt habe, lieber den einen richtig. Versteht ihr so ein bisschen diesen Ansatz? Ja, genau. Du willst schon was sagen. Ja, klar.
Genau, also was Sie haben, ist auf jeden Fall ein Kurs für die, die sich taufen lassen wollen. Das ist eine Baptistengemeinde. Da geht es vor allem um, also was heißt vor allem, aber eben, Taufe ist dann das, was bei denen so der letzte Schritt ist, bis man dann Mitglied wird in der Gemeinde. Und da haben sie also einen festen Kurs, den muss wirklich jeder mitmachen, der sich taufen lassen will. Auch mit Abzeichnen und wenn man mehr wie zweimal gefehlt hat, muss man nochmal machen, glaube ich. Und die Leiter, für die Leiter haben, also die Zellgruppenleiter haben sie auch einen Kurs, den die, wer neu leitet, den die mitmachen müssen. Also für so spezielle Dinge haben sie Kurse und dann aber in der Tat sehr viel, glaube ich, ausgearbeitet an Material. Ähnlich wie bei uns dieses Kleingruppenmaterial, was es auch gibt.
Ich habe vorhin noch den Gedanken gehabt, okay, das klingt total spannend in der Theorie, dass das sich alles so vermehrt, aber in der Praxis sieht es wirklich so aus oder kommen wir nicht immer wieder an den Punkt, dass Menschen auch wieder sagen, nee, das ist mir doch zu krass, was ihr hier macht und verabschieden sich quasi wieder aus der Gruppe?
Ich würde sagen, ja. Wahrscheinlich wird es so sein. Und die Frage ist ja nur, welcher Prozentsatz. Und dann wird man sehen. Du hast ja vorhin noch einen Gedanken da.
Ja, also ich war auch auf so einem Seminar mit Roberto und da hat jemand erzählt, der in Deutschland das probiert, so eine Zellgruppe angefangen hat und er sagt, das, was faszinierend ist, und das sagt Roberto auch so, dass die Menschen, die dorthin kommen, in der Regel nicht, also in der Regel Jesus einfach begegnen in dieser Gruppe, weil Jesus sagt, dort wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und sehr viele Menschen werden nicht angesprochen von dem, was man redet oder was es zu essen gibt oder was auch sonst das Thema ist, sondern dass sie was erleben, was sie sonst nicht erleben. Und der eine, der das erzählt hat aus Deutschland, der hat erzählt von seiner Zellgruppe, dass sich da zwei Mädels bekehrt haben und dass ihm dann im Gespräch eine erzählt hat, dass sie die ersten Male, als sie immer in diesen Zellgruppen war, treffen war, sich die ersten ein, zwei Monate jedes Mal danach eingeschlossen hat in ihr Zimmer zu Hause für eine Stunde und einfach nur geweint hat, weil ihr das so gut getan hat, diese Gemeinschaft zu erleben. Und da bin ich überzeugt davon, das war nicht, weil da die Typen so cool sind, die dabei waren, sondern weil ihr da Jesus begegnet ist, weil sie erlebt hat, hier ist was, wo meine Seele zur Ruhe kommt. Hier ist jemand oder etwas, eben was da mir gut tut. Und das ist, glaube ich, so dieses, was eigentlich die Kraft dahinter ist, nicht das, was wir groß reden, das, wie wir miteinander umgehen und dass da Jesus, dass man Jesus begegnen kann.
Vielleicht manchmal so, wir haben einen Schatz in Händen und wissen es gar nicht. Und einfach vertrauen, dass Gott es machen muss. Ne? Aber es stimmt, in Theorie klingt das alles jetzt super easy, aber ich habe schon vorhin schon gesagt, ne? Erst die vierte Gruppe bei ihm hat funktioniert. Vorher ist alles auseinandergebrochen, immer wieder. Das wird auch ganz normal sein. Erst da hinten. Tut mir leid.
Ich habe eine Verständnisfrage, ob ich das richtig verstanden habe. An den Abenden oder wann auch immer das stattfindet, da wird eine Augenhöhe hergestellt zwischen den neuen und den vorhandenen Christen, sagen wir mal so. Und die Augenhöhe, die entsteht eben dadurch, dass wir nicht referieren und ein Frontalreferat machen über 2. Galater, was weiß ich. Ja? 2. Galater gibt es nicht. Ja, und sagen, wie es funktioniert, sondern so, dass man eine Frage stellt und es dann zurückwirft auf die Gruppe und sagt, was meint denn ihr dazu? Ja? Und sie, wenn man das ernst nimmt, was du vorhin gesagt hast, die sagen, wir sind Leute, die das Leben feiern und gemeinsam mehr von Gott lernen wollen, dann muss man das ja irgendwo transportieren, dass man selber nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Und ist das das Prinzip der Augenhöhe, was die da leben?
Ob sie es so nennen würden, weiß ich nicht. Ich glaube nur, dass es, er hat es mir halt mitgegeben, hat gesagt, begreift euch alle als Lernende, die Gott besser kennenlernen wollen. Weil das nimmt das Niveau weg. Es wird immer so sein, dass manche mit Erfahrung da sind, dem man wahrscheinlich eher zuhört, was hast du erlebt, oder dass Zeugnisse erzählt werden. Also ich denke mal, es wird eine Mischung sein, ja. Aber es ist nicht, ich halte einen Vortrag, ihr hört alle mal zu, so in diese Richtung. Ja. Ich wollte schon sagen, manche von uns probieren das ja auch schon ein bisschen aus. Wirst du ein bisschen was erzählen, was ihr erlebt? Das geht doch auch ein bisschen in die Richtung, oder? Also Judith erzählt mal ganz kurz hier ein bisschen von. Also wir haben eine Flüchtlingsarbeit, Judith ist Mitarbeiterin dort und die sind ein bisschen schneller als wir als Gemeinde. Das heißt, die haben gesagt, Zellgruppen, super, fangen wir es mal endlich an, ne?
Yes, genau. Wir haben im Februar gestartet mit 8 verschiedenen Zellgruppen quasi, mit Flüchtlingen und Deutschen und erleben da, dass es tatsächlich ein sehr, sehr langsamer Prozess ist, dass Leute dazukommen, aber dass Leute sehr, sehr offen sind und eben sehr, sehr viele Fragen stellen, auch sehr, sehr gute Fragen stellen. Zum Beispiel mit der Lotta, die vorne sitzt, habe ich auch eine Zellgruppe und die Frau, mit der wir lesen, die stellt echt Fragen, die uns selbst nochmal voll ins Nachdenken bringt und wo wir selbst nochmal einfach wachsen dürfen im Glauben. Und wir sind tief berührt und die Frauen sind tief berührt, also wir lesen mit Frauen, Männer mit Männern. Und es ist echt unglaublich zu sehen, wie Gott da wirkt und es ist eine Offenheit da und wir dürfen dieser Offenheit einfach begegnen und es sind Menschen des Friedens da und wir haben schon seit langen Jahren Beziehungen und jetzt gehen wir eben einen Schritt weiter und sind sehr, sehr, sehr gespannt, was Gott dann noch tun wird in der nächsten Zeit. Aber es ist ein sehr spannender Prozess und wir erleben, dass da wirklich was geistlich vorangeht. Genau. Und es geht ins Leben rein, ja, Leben teilen, wir sitzen oft da, gehen irgendwelche Papiere durch, helfen irgendwie Arzttermine auszumachen oder Termine überhaupt zu finden und Dokumente, Wohnungssuche, Umzüge. Also es geht ganz auch praktische Hilfe, Leben teilen, spazieren gehen, zusammen essen natürlich auch, gerade in den Kulturen, wir essen eigentlich immer, Und es ist richtig schön, weil eben durchs Essen auch so eine Gemeinschaft geschaffen wird. Und oft ist es so tatsächlich, dass die Frauen dann sagen, hey, können wir jetzt endlich Bibel lesen? Und wir so, okay, lesen wir Bibel. Und das gar nicht so von uns ist, okay, wir müssen jetzt, wir haben es gegessen, jetzt müssen wir Bibel lesen, sondern das kommt tatsächlich von ihnen, weil sie so einen Hunger danach haben, mehr wissen zu wollen und sich darüber freuen und das auch wirklich in ihr Leben reingeht. Also sie können das mit ihrem Leben verknüpfen. Das sind nicht irgendwelche Geschichten, die sie lesen, sondern sie verstehen da ganz, ganz tief in ihrem Herzen drin, was, ja, was diese Geschichten aus der Bibel mit ihrem Leben zu tun haben und dass sie das auch wollen, das auch erleben wollen, wie Gott in ihrem Herzen wirkt und in ihrem Leben wirkt. Genau.
Ich mache nochmal weiter, weil wir haben eine Expertin hier. Nein, die Frage, weil du hast mir eine Geschichte erzählt, da ging es nämlich wirklich um Lebensthemen, ganz praktisch im Alltag ging es um Vergebung, übereinander reden und vielleicht kannst du das kurz umreißen.
Ich probiere es, es sind schon einige Wochen her. Wir hatten wir haben immer ein Frauenfrühstück einmal in der Woche hier mit Flüchtlingsfrauen, da machen wir das Bibelentdeckerstudium und sind dann auch immer noch in kleinen Gruppen und machen das ganz konkret. Und dann hatten wir eben so eine Themenserie mit so ein paar spezifischen Themen und eins davon war eben Lästern und übereinander reden. Und dann kam tatsächlich eine Situation auf, dass ein paar Frauen über eine andere Frau geredet haben hinter ihrem Rücken und sie hat das mitbekommen. Und tatsächlich war es dann, also ich versuche es zusammenzufassen, aber tatsächlich war es so, dass wir halt auch so Themen wie Vergebung hatten und wie das in der Bibel vorgelebt wird, wie Jesus das auch vorgelebt hat. Und diese Frau ist tatsächlich dann zu den Frauen hingegangen, zu den anderen, hat das Gespräch gesucht, hat es offen angesprochen und hat ihnen tatsächlich auch vergeben und hat gesagt, sie möchte ihnen das nicht mehr nachtragen. Und das ist in der Kultur, also sie ist Irakerin und in der Kultur gibt es eigentlich sowas wie Vergebung nicht und es wird nicht gelebt und das hat uns schon tief berührt, dass diese Geschichten, die wir durchgenommen haben hier im Frauenfrühstück und die Themen, die wir durchgenommen haben, dass das wirklich in das Leben der Frauen hineingetragen wurde und dass sie das wirklich umgesetzt haben und dass da Vergebung gelebt werden konnte hier im Frauenfrühstück und wir haben das auch dann nochmal hier thematisiert und ihr war das ganz wichtig, das nochmal von sich aus auch hier öffentlich quasi im Frauenfrühstück anzusprechen und diese Vergebung auch öffentlich so zu leben. Und das ist sehr, sehr, sehr berührend gewesen auch. Ja.
Dankeschön. Die Geschichte wollte ich hören. Hier drüben war, glaube ich, eine Frage noch.
Mich würde nochmal interessieren, ob es so eine, also von den Leitern, die sind da scheinbar sehr gut geschult und sind so das Rückgrat von der ganzen Bewegung, so habe ich so ein bisschen den Eindruck. Was es da für eine Gesprächsphilosophie gibt. Also bei Eva ist auch schon angesprochen worden, gibt es so eine Philosophie so, nicht widersprechen, einfach reden lassen und so. Also was für mich immer eine wichtige Frage ist, wenn es auch um Jüngerschaft geht, so inwiefern ist der Leiter Anwalt der Bibel? Also ohne, dass er jetzt gleich sagt, in der Bibel steht es aber so.
Eine spannende Frage, ich kann sie noch nicht beantworten. Aber ich gebe sie weiter an Joe, weil Joe hat das ganze Leitermaterial durchgearbeitet, schon in Sektionen eingeteilt. Ja? Und ich glaube, er hat bestimmt schon was dazu gelesen. Nee, keine Ahnung. Hast du was gefunden?
Nee, klar war nicht. keine Ahnung. Ich habe das tatsächlich auch nicht durchgearbeitet, sondern nur, das ist wahrscheinlich nachher was dazu sagen zu den Schulungen. Gell? Wir wollen so für die dann mitmachen wollen, so 3 Schulungsabende machen. Und da habe ich schön eingeteilt, wer was machen darf. Aber was jetzt da der Inhalt ist, das dürfen die es vorbereiten.
Okay, also ob die eine ausgesprochene Kultur dafür haben, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Aber es ist eine gute Frage. Man sollte sie fast aufschreiben, mitnehmen, aber sie wird ja aufgenommen.
Also vorhin war die Ansage, die Gruppen bestehen vielleicht 1,5, 2 Jahre. Jetzt ist die Geschichte ja so, dass unsere Prägung, der Piet Kong, dann doch davon lebt, dass man sehr gemeinschaftlich tickt. Wir haben das im Namen. Ich stelle es mir vor, dass es für manche eine riesige Herausforderung ist, zu sagen, ich stecke in dieser Findungsphase der Gruppe wahnsinnig viel Zeit und Kraft und Energie rein und dann denke ich mir, boah, nach 1,5 Jahre, jetzt kenne ich meine Mannschaft, ja, jetzt funktioniert es irgendwie und dann soll die Teilung kommen. Nein, Multiplikation. Ja. Nee, es ist gefühlt eine Teilung. Ja, also ja, man könnte jetzt pessimistisch sagen, ja, das ist einfach schön geredet hier, ein Euphemismus dafür, dass man eine Gruppe einfach gnadenlos auseinanderreißt. Genau, das ist das Ding. Aber so, was sind die Hilfen auf dem Weg, diese Multiplikation auch hinzubekommen? Weil ich glaube, das ist in unserer Kultur ein großes Thema.
Du meinst, da ticken die Brasilianer wahrscheinlich anders? Man weiß es nicht, ne? Aber, also ich sag mal so, im Moment weiß ich jetzt noch keine, irgendwie, dass von deren Seite praktische Tipps gegeben werden, wie kann man so einen Abnabelungsprozess einleiten mit Spaltung oder sonst, nein, mit Multiplikation. Also versteht euch mal nicht mehr so gut und dann geht es leichter. Ich würde sagen, ja, du sprichst auf jeden Fall an, dass es ist ein Opfer, zu sagen, ja, ich gehe diesen Weg. Ich glaube, ich werde auf einer anderen Seite wieder belohnt. Und ich würde sagen, es ist eine Entscheidungsfrage, ob ich das will. Und deswegen, ich sag mal, wir sind jetzt sehr viele Leute und ich habe nicht die Erwartung oder die Bedingung, alle müssten wir jetzt da mitmachen. Ich sage, die, die das wollen, die müssen wissen, auf was sie sich einlassen. Wer in die Mission geht, weiß, auf was er sich einlässt. Er wird andere Freundschaften aufbauen müssen und andere Freundschaften werden verblassen. Und es ist so. Wir haben eine Familie, die haben mir das geschrieben jetzt vor ein paar Tagen, sind seit 2 Jahren in Malawi jetzt und sagen, wir merken gerade, die Bezüge zur Heimat verblassen. Ja? Aber wir bauen neue auf. Und das ist so. Und letztlich, wir leben das vielleicht noch ein bisschen mehr als andere Gemeinden, aber wir leben davon, dass wir jedes halbe Jahr hier neue Namen lernen. Und jedes Jahr mache ich seit 15 Jahren, investiere ich Zeit in neue Leute. Neues Semester, neue Leute. Neue Namen lernen, okay, nach 6 Wochen aufgeben, aber neue Leute willkommen heißen, davon leben wir hier. Und es ist eine Entscheidung. Und nach 3, 4 Jahren, wenn wir richtig warm geworden sind, gehen die. Seit vielen Jahren so. Und ich habe gesagt immer, früher habe ich getrauert, heute sende ich sie. Ist ein anderer Ansatz für mich, damit umzugehen. Jetzt tut es nicht mehr ganz so weh. Aber manchmal ist es schon schade. Ist so.
Also ich weiß, dass die das ganz klar von vornherein sagen, dass das eins der 2, 3 Punkte, die wichtig sind, ist, wir sind dazu da, um uns zu multiplizieren oder zu teilen, wie auch immer. Und das ist jedem klar, der da dazukommt. Und dann haben sie schon sehr wohl auch so ein paar Gedanken sich dazu gemacht, zu sagen, okay, wenn die teilen sich ja dann, wenn die Anzahl der Leute so bei 12, 14 ist in der Regel, zu sagen, man teilt dann schon mal in dem Gruppentreffen, kann man ja auch schon mal 2 Gruppen mal machen zum Thema, sich zu unterhalten. Und dann ist der Leiter in der Ausbildung, übernimmt einen Teil und der andere übernimmt einen anderen Teil. Und was auch dazu kommt, was ja möglich ist, wenn dann 2 Zellgruppen daraus entstanden sind, dass die sich alle einmal im Gottesdienst treffen können. Das ist ja auch, die Zellgruppen gehen oder die Leute gehen ja in der Regel auch in den Gottesdienst. Und dass man natürlich mit diesen Zellgruppen auch sich alle 4, 6, 8 Wochen mal mit beiden Zellgruppen, die also zu einer Familie quasi gehören, treffen kann. Und doch ist das die andere Seite, ist unser Auftrag, Jünger zu machen und das Wachstum da ist. Und Jünger machen kann ich eben nicht mehr in einer größeren Gruppe von 12, 14 Leuten, weil ich dann die Beziehungen nur noch ganz schlecht so leben kann. Und schon auch die Frage, von dem bin ich bereit, diesen Auftrag anzunehmen und dann dabei Opfer zu bringen, mein Kreuz auf mich zu nehmen oder dann auch das aufzugeben, was ich selber will. Und ich glaube auch, man gewinnt viel mehr durch das, wenn man mitkriegt, wie Leute dazukommen, wie Leute wachsen, wie Leute zum Glauben kommen, wie sich da was verändert.
Danke. Gibt es noch Fragen? Ja.
Jetzt nicht direkt eine Frage, aber mir ist jetzt gerade gekommen, klar, es ist von vornherein kommuniziert, wir wollen uns multiplizieren, aber lade ich dann Leute ein und sage, aber übrigens, die Gruppe so lang bleibt sie jetzt nicht mehr bestehen. Also gerade wenn gegen Ende die Leute dann eingeladen werden, ja, also ihr kommt jetzt zwar, aber also da kann ich es ja dann nicht so klar kommunizieren. Und dann finde ich es wieder, also dann lade ich gerade, dann kommen die gerade und
Will jemand was sagen? Also ich fand die Idee so simpel und so gut, dass in normalen Gruppentreffen schon zwei Gruppen gebildet werden und die lernen sich immer besser kennen. Und deren Wunsch, also sofern Menschen angesprochen sind von Jesus, ist meistens so, dass sie irgendwie für andere Freunde das auch möchten. Und dann ist klar, hey, wir brauchen mehr Platz oder wo müssen die hin? Also so würde ich sagen. Also ich würde es nicht als so, das sind die Grundregeln. AGB, Kleingedruckte, es gehört dazu, in 3 Jahren sind wir keine Freunde mehr. Und dann, nein, keine Ahnung, versteht ihr, was ich meine? So, also natürlich, es wird auch dort könnte es sein, manche Prozesse ziehen sich dann halt länger hin. Und vielleicht ist bei uns so, wenn wir so gemeinschaftsmäßig mit der deutschen Gemütlichkeit, ne, also wenn wir da vielleicht anders ticken, schauen wir einfach mal. Aber ich würde sagen, ja, stellen wir uns diesen Herausforderungen, wenn sie dann da sind.
Ich finde es spannend darin auch so ein bisschen, also aus dem Hauskreis, den ich hatte, umso länger man miteinander spricht, umso öfter spricht man über die gleichen Themen. Und ich finde von dem her auch diesen Ansatz ganz spannend, dass man halt dann wieder mit anderen Leuten ins Gespräch kommt, andere Perspektiven auch wieder sieht und sich auch wieder mit anderen Dingen beschäftigen darf, vielleicht sogar.
Und neue Leute finden leichter in eine neue Gruppe, wie in eine Gruppe, die schon seit 2-3 Jahren zusammen ist und dann schon vieles sich eingeschliffen hat, sondern genau, jemand einladen in eine erst neu bestehende Gruppe ist leichter, wie in einen Hauskreis, der schon seit 10 Jahren zusammen ist.
Danke. Klar. Wir kommen dann langsam zum Ende.
Also ich finde, die Herausforderung fängt doch schon viel früher an. Die fängt dann an, so wie du es gesagt hast, die absolute Vorbedingung oder Bedingung ist, dass so eine Gruppe funktionieren kann, ist, dass man ehrlich ist. Und also ich weiß nicht, was ihr für Erfahrungen habt, aber also an den jetzt bestehenden Hauskreisen, auch an meinem bestehenden Hauskreis, ist vieles sehr positiv und gut, aber diese Ehrlichkeit, ja, dass man wirklich voneinander ehrlich ist und seine Schwächen zugibt und da wirklich miteinander auf dem Weg ist und sich herausfordern lässt und sich vielleicht auch mal, ja, also dass man sagt, was weiß ich habe das und das erkannt für mich und das möchte ich nächste Woche umsetzen und nächste Woche, wenn wir uns wieder treffen, dann sprechen wir darüber. Was haben wir für Erfahrungen gemacht? Wer lässt sich denn darauf ein? Ist das bei euch im Hauskreis so? Also bei uns ist das nicht so.
Ich muss da einfach antworten, weil wir sind im gleichen Hauskreis. Ich denk, das ist einfach der Kuschelfaktor. Ja? Das ist einfach der Kuschelfaktor nach 10 Jahren oder so. Ja? Man kennt sich so gut, vielleicht ja, zu gut. Ja? Man ist vielleicht auch nicht mehr so, geht nicht mehr so nach außen, wie man es vielleicht am Anfang macht. Ja?
Ja, das ist eine gute Erklärung, aber keine Entschuldigung vielleicht. Nein, ich wollte, ja genau, hier noch.
Also ich denke, das kann man nur ändern, indem einer anfängt, offen und ehrlich zu sein. Anders geht es einfach nicht. Und ich kann es nicht von der anderen verlangen, dann muss ich selber den Schritt tun.
Dankeschön. Okay, wir kommen zum letzten Punkt, denn wir haben schon 9:15. Irgendwo habe ich einen Klick-Dings, wo muss da hin? Die nächsten Schritte. Also ich kann jetzt eher nur für unseren Bezirk reden, also hier Hemming, Ditzing, Ludwigsburg. Wir wollen so, ich sag mal, bis Ende des Jahres halt so dann so starten halt, ja, spätestens. Und das heißt, unser Gedanke ist, dass wir für die, ihr habt es euch heute angehört, wir sind ja im Gespräch und man kann gern noch weiter nachher, ich bin auch noch hier, andere Kollegen hier, Vinny zum Beispiel, der auch schon ein paar Sachen erzählt, war auch schon auch so ein paar mit Roberto, also auf Kursen, Seminaren und so weiter. Wir können versuchen, einfach miteinander da im Gespräch zu sein und nach uns Antworten aus zu überlegen halt. Und von daher, wir wollen mit denen, die sagen, okay, ich will einen weiteren Schritt in diese Richtung gehen, wollen wir Schulungen anbieten, nämlich 3 Schulungsabende ab Ende September. Ich habe hier die Daten, das heißt, ihr müsstet irgendwas, ich habe es vergessen, dummerweise da drauf zu schreiben. Und das sind 3 Schulungsabende, da dürfen auch gern wegen mir Stuttgarter dazukommen. Habe ich, glaube nichts dagegen, oder? Wie sieht's aus? Raimund hat auch nichts dagegen, dann müsste es gehen. Also wir sind, Joe, es zögert noch ein bisschen. Nein, er hat ein bisschen, wir so, ne, diesen. Ja, egal. Aber wir wollen dieses Leitermaterial da durcharbeiten. Und das ist der erste Abend, ist der 30. September. ist, glaube ich, Montagabend, immer Montagabends, 30.09. hier in Ludwigsburg, in diesem Haus. Uhrzeit 19.30? 19.30, richtig, jeweils. Ja, wer lesen kann, ist im Vorteil. Okay, 30.09., 19.30 hier in Ludwigsburg. Dann der 7. Oktober um 19.30 in Ditzingen. Für die, die noch nie dort waren, Gartenstraße Nummer 22. 20. Oh, es klang wie 22 von. Ich weiß, welches Haus es ist. Okay. Also Gartenstraße, Montag, 7.10. Ditzingen. Dann Schulung Nummer 3, die wird zweimal angeboten, weil da gibt es so Terminkollisionen. Deswegen gibt es diesen Abend zweimal. Und zwar am 14. Oktober um 19.30 Uhr in Hemmingen, in der alten Schöckinger Straße Nummer, war das 9? Ja, 9, gut. Beim Raimund im Wohnzimmer. Nein, doch nicht. Okay. Oder der Abend Nummer 3, Schulung Nummer 3, am 21. Oktober um 19.30 Uhr hier in Ludwigsburg. Bei uns daheim. Hier. Okay? Da gibt es 3 Schulungen, wo wir das Leitermaterial durcharbeiten wollen. Und danach geht es wieder einen nächsten Schritt für die, die noch dabei bleiben möchten, zu sagen, okay, wie formen wir denn jetzt die, danke, Zellgruppen? Okay? Und dann beginnt die Phase für die, die dann starten, dass man sagen, okay, jetzt beten wir konkret für Menschen. Und das zieht sich dann hin so bis, keine Ahnung, Oktober, November, Dezember vielleicht noch. Und irgendwann lädt man dann ein und fängt mal an. Und bis dahin versuchen wir noch ein bisschen Material zu organisieren, euch zu füttern. Und das heißt, am besten wäre es so, wenn wir für den, die das möchten, eine E-Mail-Adresse haben. Da könnte man Verteiler machen und könnten auch Schulungsmaterial euch zur Verfügung stellen. Es gibt auch Vorträge von Roberto, dass man das selber nochmal nachhören kann in Originale. Ja? Meist aber eher in Englisch, manchmal mit deutscher Übersetzung. Okay? So, und eigentlich mehr brauchen wir heute noch nicht machen. Ihr denkt drüber nach, wir sind jetzt noch im Gespräch, die nächsten Wochen. Lasst es sacken und fragt Gott, ob das für euch dran ist. Weil es geht nicht darum, boah, es müssten alle mitmachen, das ist gerade in. Machen alle jetzt gerade. Ja? Sonst geht es darum, für die, die sagen, okay, das könnte für mich dran sein, zu sagen, dann bleib weiter auf der Spur. Und alles Weitere muss der Herr machen. Zumindest sehr viel. So, habe ich was vergessen? Passt. Ich bete mit uns und dann kann man gerne noch im Gespräch sein. Großer Gott, ich danke dir dafür, dass wir dich kennen dürfen. Es hat mit Menschen zu tun, von denen wir gehört haben, von dir. Und danke, Herr, dass es nicht nur Kopfwissen ist, sondern dass es in unser Leben gekommen ist, dass es uns verändert hat, unseren Charakter prägt. Und dass es auch ja, unsere Sehnsüchte verändert. Und wir wollen die Sehnsucht mit dir teilen, nämlich, dass möglichst viele Menschen mit dir in Kontakt kommen und dass du Spuren hinterlassen kannst in ihrem Leben, dass Leute bei dir in die Schule gehen. Und wir wünschen uns das so sehr, auch für unsere Orte, für unsere Gemeinden, Herr, dass du unser Herz veränderst, dass du uns diese Sehnsucht schenkst für andere Menschen und dass du uns dann den Mut gibst und dass du Gelegenheiten schenkst. Und das alles bitten wir dich, wie Kinder einfach bitten, die einfach leere Hände haben. Wir sagen dir, füll du unsere Hände. Wir wollen das nicht aus uns tun, aus unserer Kraft, sondern wir sind gespannt, was wir beobachten dürfen, wie du in Aktion trittst. Und danke, dass wir beteiligt sein dürfen als Teil deiner Mission. So segne uns auch in diesem Abend. Begleite jeden auf dem Weg nach Hause, auch für die Dinge, die morgen anstehen. Gib uns die Kraft, die wir brauchen. In deinem Namen, Jesus. Amen.